Felix, spiel den Boogie.
Okay. Warte, einen Tag vorweg und dann geht's los.
Ich spiele okay. Mit, ja.
Ja, du musst natürlich gleich mitspielen, du musst von Anfang an dabei sein.
NC
und ich spiele einen Tag vorweg.
An dieser Stelle eine Entschuldigung, da sind die Pferde mit uns durchgegangen. Bleiben Sie uns bitte treu, wir haben gute Themen zum Thema Jazz. Wir müssen uns kurz abreagieren, ich weiß jetzt auch gerade nicht, wie ich das rausschneiden soll. Einfach durchhalten, mitmachen und immer gute Laune. Bis gleich. Ja, nochmal Entschuldigung, also es scheint nicht aufzuhören, es geht immer weiter. Genießen Sie es einfach. Es ist eine Reise, es ist eine musikalische Reise, die ganze Welt ist ein einziger Ton und Sie sind mittendrin. Langsam müssen Sie aber zum Schluss kommen, oder? Was ist denn diese blöde Cut-Taste? Herzlich willkommen. Oh, das müssen wir rausschneiden oder kürzer schneiden. Aber man kann ja mal einen Chorus auch cutten. Das wissen viele Jatzer
nicht. Kann man das nicht?
Nee, Jatzer denken immer, man muss alles raufmachen auf die Platte. Also alles, was gespielt wurde, muss auch rauf, weil wir haben ja live aufgenommen. Stimmt nicht. Man kann auch mal einen Chorus rausnehmen. Geht
und
heutzutage.
Merkt keiner?
Merkt keiner nicht. Wir wollen ja vielleicht auch ein Live-Album rausbringen und ich habe da ein bisschen rumgeschnitten schon, so dass es dann auch richtig gut ist. Die schlechten Sachen raus. Also die Chorusse, schlechte Chorusse raus. Bass-Solos raus.
Ja.
Nein, habe ich drin gelassen. Ein Scherz. Wollte ich ärgern. Nee, und geht aber. Kann man machen heutzutage.
Schnipp-Schnapp.
Schnipp-Schnapp und der Schlechte weg.
Die Guten ins Töpfchen.
Genau, also herzlich willkommen, Lambert Klammerer Jazz. Ich glaube, wir sind in der 28. Folge.
Richtig.
Stimmt das? Ja, genau.
Mittlerweile Folge 28, auch eine sehr gute Zahl, oder?
Ich finde die 28 gut. Gute Zahl, ja. Warum hast du so ein positives Verhältnis zu 28?
4x7.
Ist 4x7 tatsächlich 28?
Ja. Nicht oder schlecht. 7x4. Geht beides.
Aber gibt es irgendwo, wo die 28 mal so besonders präsent wäre? Nö.
Nicht so richtig. Für einen Jazz-Chorus reicht es nicht. Da müssen wir erst zu Folge 32 kommen. Um die klassische AABA-Form.
Genau, das hier ist eine klassische Jazz-Zahl. Aber ja, da haben wir noch ein bisschen Zeit.
Ja, ja.
Vielleicht machen wir eine Sommerpause. Wissen wir noch nicht. Haben wir noch nicht drüber geredet.
Was meint ihr? Sollen wir eine machen?
Wir haben mal Urlaub machen, oder? Naja, Präsentator dieser Folge ist natürlich die neuen Bioretten. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Kennst du die Bioretten? Das sind Zigaretten, aber Bio. Und die sind gesund. Wenn du halt eine Zigarette rauchst und danach rauchst du noch eine Biorette, dann wird das, was du dir deinem Körper Schädliches zugefügt hast, wettgemacht durch dieses.
Ist das eine richtige Zigarette, also mit Nikotin?
Ja, ja, das ist
also,
alles
oder
gleich.
Biotin
nur,
dann?
Das ist alles gleich, nur in gesund.
Ach so.
Ja, gibt's in der Apotheke. Kann man jetzt kaufen und wir freuen uns. Dann machen wir gerne mit. Wir haben ja auch ein paar, ich habe ein paar mitgebracht. Kannst du mal eine anstecken?
Oh ja, ich würde mich freuen.
Ja.
Das erinnert mich so ein bisschen an diese Nelken-Zigaretten. Kannst du dich daran erinnern?
Ja, ich habe das mal probiert. Das ist wirklich widerlich.
Das ist wirklich scheußlich. Ja. Das war früher so, wenn junge Leute irgendwie in Indien waren dann mal, kamen sie wieder mit so einer Schachtel Nelken-Zigaretten und sagten, das sei genauso gut wie richtige Zigaretten. Stimmt aber gar nicht.
Nee, ist widerlich. Wird thematisiert in diesem wunderbaren Film, den ich neulich gesehen habe, Lady Bird.
Ja, den habe ich auch gesehen. Ist aber schon länger her.
Ja,
rauchen die Nelkenzigaretten.
Da rauchen sie Nelkenzigaretten. Soundtrack auch von meinem Lieblingsproduzenten John Bryan.
Mhm.
Und dieser Film sei in jeglicher Hinsicht zu empfehlen.
Ja, auf jeden Fall. Hat mir auch sehr gut gefallen.
Und da werden Nelkenzigaretten geraucht. Und ich glaube, es wird auch thematisiert, dass das halt nicht the real deal ist.
Sehr gut.
Es hat sich jemand gemeldet, der hat sich schon mal gemeldet bei uns. Christian Wessels. Liebe Grüße an dieser Stelle.
Christian.
Ja, er ist ein sehr aufmerksamer Hörer. Und er war aber schwer enttäuscht darüber, dass wir den Buena Vista Social Club nicht so richtig abfeiern konnten.
Warum?
Er wäre empört gewesen. Große Empörung, hat er geschrieben. Aber ich glaube, wir werden ihn als Zuhörer nicht verlieren.
Mhm.
Er meinte auch, er hätte mich enttarnt. Dabei ist er einfach nur der Fährte gefolgt, die mein Management vor Jahren mal gelegt hat. Also nicht gleich die erstbeste Abzweigung nehmen. Versucht's auch mal bei Robbie Williams oder Nils Frahm oder Aerobik. Da werdet ihr vielleicht fündig.
Ich habe vorhin jemand getroffen in einem geheimen Studio in Kreuzberg.
Ja.
In dem auch mal dein alter Kollege früher ansässig war, der ist ja mittlerweile umgezogen. Da haben wir geheime Tonaufnahmen gemacht und da traf ich jemanden, den ich vor 15 Jahren das letzte Mal gesehen habe.
Gibt's ja gar nicht. Wer denn? Kannst du Namen nennen?
Nein, Namen kann ich natürlich nicht nennen. Ah. Das ist alles höchst konspirativ. Wir sprachen dann über Studium in Amsterdam.
Ja.
Und ich sprach auch über dich. Und er stellte dann diese Verbindung her zwischen deinem Klarnamen und deiner Tätigkeit als Lambert. Und er meinte, ach, der ist das.
Der wusste das gar nicht.
Nein.
Ist ja süß.
Ja, gut, ne?
Ja, liebe Grüße. Das muss ja gleich mal sagen, wer das war.
Absolutes Geheimnis.
Vielleicht könnt ihr ja draußen rausfinden, wer das war.
Ja.
Könnt ihr mal googeln.
Genau, das findet ihr bestimmt raus. So, was mich wirklich stört, ist, ich bin hier wieder bei dir im Kabuff.
Ja, also ich find's toll erst, was du wieder hergekommen
bist.
Ja? Hast du nicht einen totalen Jetlag immer hin und her zwischen diesen Metropolen? Es ist, ja. Das muss auch krass sein.
Es ist wirklich
Hamburg
krass.
Und Berlin. Ja. Da gibt's auch einen tollen Song von unserem ehemaligen Mit-LK-Mitschüler.
Ja.
Michael Dostal heißt er, glaube ich.
Liebe Grüße.
Michael, ohne E, genau.
Ja.
Michael Dostal zwischen Hamburg und Berlin.
Ja, zwischen Hamburg und Berlin. Und da befindest du dich nämlich auch sehr oft, weil man bleibt oft auch stecken auf dieser Strecke. Es wird nicht besser. Bei Büchen, glaube ich, vor allem.
Zwischen Hamburg und Berlin. Es gibt auch einen Song von der Gruppe Trümmer und von Michael Dostal ein. Ist wahrscheinlich ein anderer. Und dann gibt es hier auch noch einen Song zwischen Hamburg und Haiti von Hans Albers. Das entspricht eher deinem Lebensgefühl, oder?
Ja, allerdings.
Ich muss das kurz einmal loswerden, was mich wahnsinnig stört. Also ich bin mit dir in einem Raum, aber du hast dein Kabuff mittlerweile so vollgestellt.
Ja.
Mit einem neuen,
wir können uns nicht sehen. Ja.
Man nennt das 19 Zoll Rack.
Das ist aber wegen dem Sound, habe ich das gemacht.
Ja.
Ja, ich habe da, also ich habe da jetzt meinen zweiten LA2A, den ich mittlerweile doch bekommen habe.
Ja, er ist wieder da.
Liebe Grüße.
Willkommen zurück.
Liebe Grüße, er ist wieder da. Und deswegen, ich musste den Turm etwas erhöhen, aber ich habe das vor allem wegen dem Sound gemacht. Damit, wie heißen denn diese Wände in den Studios, die halt...
Trennwände?
Trennwände, das ist eine reine Trennwand.
Also es ist eigentlich noch unpersönlicher, was wir gerade machen, als wenn wir remote aufnehmen. Weil zwischen uns, falls ihr den Film 2001 gesehen habt, dieser schwarze Monolith, der da plötzlich erscheint, der steht jetzt gerade zwischen uns. Und ich sehe so ein bisschen dein volles Haupthaar.
Warte mal, soll ich mich ein bisschen warte mal, ich kann mal kurz...
Dann geht das?
Können wir das machen,
dass es so ein bisschen persönliche Note bekommt?
Ich will ja hin und wieder was ablesen, aber das darf ich eh nicht verraten.
Nein, natürlich nicht.
Aber das kriege ich vielleicht auch so hin, warte.
Entschuldigung.
Ja, besser?
Ja, super, genau. Nein, genau, ich jette hin und her. Von Aufnahmesituation zu Aufnahmesituation. Zwischenzeitlich habe ich es noch geschafft, an einem Tag nach Lörrach bei Basel hinzufahren, am nächsten Tag wieder zurück mit dem ICE.
Echt? Bei Lörrach bei Basel warst du?
Ja.
Und da kommen ja viele große Musiker her aus der deutschen Musikerszene. Wollen wir aufzählen?
Also sowohl,
drei.
Francesco Wilking.
Und Moritz, kommt der nicht auch daher?
Nee, der kommt da irgendwie aus um die Ecke her.
Konstantin Urmeister, ein Bassist, auch
wirklich?
Mit dem ich studiert habe.
Auch aus Lörrach?
Aus Lörrach.
Schöne Grüße.
Und der Moritz Baumgärtner.
Auch?
Auch aus Lörrach,
ja. Guck mal, das ist ein richtiges Nest.
Und dann gibt es noch einen Saxophonisten, der heißt... Habe ich vergessen, aber also die reden ja alle sehr prägnant, die Lörracher.
Ja.
Und allein deswegen kann man sie erkennen. Haben eine sehr tiefe Stimme oft und reden also etwas langsamer.
Francesco nicht, aber...
Nee, der ist ja auch eigentlich, im Herzen ist er ja aus Kosmopolitan.
Ja, also das Spektakulärste für mich in Lörrach war die An- und Abreise. Wir hatten mal ein schönes Konzert mit der Schubert-Kapelle, mit Gisbert und Kai.
In Lörrach?
In der Stadthalle.
Es war im Burghof, hieß das. Aber eher Stadthallen-Flair.
Ich habe noch nie in Lörrach gespielt.
Nee,
würde ich aber gern.
Dafür hast du doch, komm, das Es brennt uns unter den Nägeln, hast du doch wo ganz anders gespielt.
Ich habe extra ein T-Shirt angezogen, damit das die Zuhörer auch mal sehen können.
Ja.
Vom Festival International du Jazz de Montréal. Dort bin ich nämlich gewesen.
Ach, guck mal.
Ja.
Erzähl doch mal.
Ja, das T-Shirt habe ich mir natürlich geholt, weil hinten drauf ist Brad Mehldau, Herbie Hancock und auch ganz klein der Lambert gedruckt.
Toll.
Ja, ich habe ja wirklich, als ich das Konzert gespielt habe, kurz Lampenfieber bekommen, weil ich dachte, vielleicht sitzen sie ja tatsächlich jetzt doch im Publikum und gucken mir auf die Finger. War auch so.
Ja, beide? Alle beide da?
Nebeneinander, umarmt, eng umschlungen.
Ja. Toll.
Ja, war gut. Ich habe viele gute Bands gesehen. Es war etwas ärgerlich, dass es sowohl freie Konzerte gab, als auch Bezahlkonzerte. Das habe ich vorher nicht ausgecheckt, weil die Bezahlkonzerte dann natürlich schon ausverkauft waren. Und so verpasste ich ein großartiges Konzert wohl von Colin Stetson, den ich gern mal gesehen hätte. Von Diana Krall, die ich auch gern mal gesehen hätte, die Frau von Elvis Costello.
Ja.
Und großartige Sängerin und Pianistin. Ich verpasste auch noch Jean-Michel Pilk, wo auch ausverkauft war. Ich habe extra noch angerufen. Das war ärgerlich, aber es gab auch tolle Umsonstkonzerte, wie zum Beispiel Thundercat.
Thundercat!
Ja, Thundercat vor 35.000 Leuten, ohne Scheiß.
35.000?
Passen auf diesen Platz. Es ist sowieso das größte Jazzfestival der Welt und man hat wirklich dadurch die Möglichkeit, ganz viele Bands zu sehen, aber man ist auch immer ein bisschen in diesem FOMO-Stress auf
Festival.
Du hast alle halbe Stunde das Gefühl, oh, da muss man noch dahin, da muss man noch dahin. Thundercat war gut, aber ich war da wirklich, als ich ankam, schon gut gejetlaggt und deswegen war es dann quasi nach europäischer Zeitrechnung nachts um 5, wo ich ihn vor 35.000 Leuten sehen konnte. Ich muss sagen, es ist ja wirklich beachtlich, was sich in der Soundtechnik getan hat auf Festivals.
Klang gut?
Das klingt ja alles mittlerweile mega krass.
Ja?
Also,
wie auf CD? CD-Qualität?
Ich habe das aber neulich schon mal gehört, in so einem anderen Podcast war das von Jan Müller oder so, und da haben die auch darüber geredet, dass mittlerweile ja alles so gut klingt. Da muss ich irgendwie was in den letzten Jahren getan haben.
Ja, vor allen Dingen draußen klingt es recht gut, weil man da keine Räume hat. Also man muss ja nicht mit so einem gassigen Club sich auseinandersetzen, wo irgendwelche komischen Reflexionen und
aber das war ja früher sind. Nicht so, oder? Das war ja... Das
nee, du hast gute PAs und dann noch den...
Es wird ordentlich durch die AI ausgemessen, wie man sie hinstellen muss wahrscheinlich, und es war wirklich ein astreiner Sound auf allen Konzerten, auch vor 35.000 Leuten. Du hörst jeden Besenschlag. Ja. Und Thundercat, interessante Band, muss man sagen. Also sie machen ja so eine Art Frickellärm.
Ja.
Und funktioniert wahnsinnig gut. Die Leute waren begeistert. Also die paar 35.000, die da waren, fanden es gut.
Und dann bist du ja nicht alleine mit der Meinung, weil Thundercat war ja auch Support für die Red Hot Chili Peppers.
Na, ist das
auf Europa-Tournee.
Ach, wirklich?
Ja.
Mittlerweile würden wahrscheinlich eher die Red Hot Chili Peppers für Thundercat
Support Meinst machen. Meinst du? Die großen Red Hot Chili Peppers, das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, es ist jetzt wieder passiert, dass wir sie erwähnt haben. Naja, kann mal passieren. Ich habe auch wirklich viele Scheißbands gesehen.
Also ja?
Das darf man auch nicht vergessen. Es gibt dann so viele Bands, die man sich anguckt, dass man auch hin und wieder wirklich enttäuscht wird von so einer Band wie zum Beispiel Crossroad Copeland, die damit geworben haben, dass sie Metal, Rap und Jazz in Verbindung bringen. Da dachte ich, Mensch, das ist ja was für Crossover-Fans wie mich.
Ja.
Und es war ultra lame. Und die Behauptung, dass da irgendwie groß Druck wäre, das war wirklich...
War nix?
Nee, das war wirklich so...
Aber das hatte nichts mit so Stuart Copeland zu tun.
Nee, ich glaube, der Hauptakteur hieß auch
irgendwie... Oder Aaron Copland, der große amerikanische Komponist.
Das war wirklich eine Enttäuschung. Das allerbeste Konzert, was ich gesehen habe. Und da dachte ich so, ah, krass, diesen Geheimtipp nehme ich mit nach Hause. Wer ruft an, Christoph?
Christoph Bernewitz.
Willst du mal kurz rein?
Sollen wir ihn live im Podcast dazu schalten?
Ja, frag doch mal, was da los ist.
Christoph, du bist live im Podcast. Wir nehmen gerade auf.
Nein, das kann nicht wahr sein. Das hat nicht geklappt.
Ja, du bist...
Leute, ich bin da.
Du bist dabei. Sag mal was Kontroverses zum Thema Jazz.
Kontroverses zum Thema Jazz, ja. Da bin ich sehr einsilbig.
Das ist ja ein toller erster Gast. Danke, Christoph.
Möchtest du unseren Zuschauern, unseren Zuhörern irgendwas mitteilen?
Ich glaube, es macht keinen Sinn.
Okay.
Ja, da sieht man mal, wie es bei den 0815 Jazzmusikern so ist. Die können nicht immer alle auf Befehl so lossabbeln. Die müssen gut vorbereitet sein.
Na gut.
So sieht's aus, aber da habt ihr wirklich ein Alleinstellungsmerkmal. Ja. Ab der ersten Minute, in der ich euch kennengelernt habe, gleich schon gemerkt.
Danke. Das geht wirklich runter wie Öl.
Ja.
Sollen wir einfach nochmal später telefonieren?
So machen wir das.
Ja? Oder fällt dir noch was ein, was du uns...
Ja, wolltest du jetzt Deep Talk machen oder Private Talk, Deep Talk, Shit Talk? Was wolltest du denn jetzt machen, Christoph?
Wir wollen ein bisschen Orga machen.
Ach so, Orga
langweilig. Oh,
langweilig. Ja. Dann musst du schnell raus aus dem Podcast.
Ja. Also ja, die letzten 20 Sekunden löschen.
Mal gucken, bis dann, tschüss. Sorry, ich habe dich unterbrochen, aber es war einfach zu verführerisch.
Nee, ist alles in Ordnung.
Also jetzt erzählen wir über die Scheißbands, weitere Scheißbands.
Krasser Overall habe ich gesehen, war... Genau, den Geheimtipp sage ich gleich nochmal, da bin ich kurz stecken geblieben, aber Kasse Overall war ganz gut, Rap und Drums, der hat Drums gespielt und dabei gerappt.
Okay.
War ganz gut, er hat auch wirklich dann so jazzmäßig gespielt. Also hatte ich so jetzt auch noch nicht gesehen, fand ich ganz gut. Dann hatte ich so ein Internetphänomen gesehen, die hieß...
Dieses Duo?
Nee, ja, die Domi und Katie... Wie hießen sie?
Ja, gute Frage.
Die spielen gerade überall, ne? Die haben da auch gespielt, aber die haben wir verpasst. Elise Trau hieß die. Und die hatte halt so ein Ding, dass sie alles alleine einspielt.
Ja.
Und dann hatte ich mir das im Internet angesehen, fand das auch ganz gut. Und die Songs waren auch so ganz gut. Als ich dann da war, dachte ich so, ja gut, den Trick hat man dann so nach einem, zwei Songs so ganz gut mitbekommen. Und es ist ja auch beachtlich, wie gut die das alles spielen konnte. Aber man hatte halt nicht das Gefühl, dass man der Band zuguckt.
Bin ich auch. Das ist immer ein ganz interessantes Thema. Dieses Thema Loopstation heißt das ja, ne? Also diese Geräte, du trittst drauf, nimmst eine Spur auf, dann nimmst du was anderes übereinander auf.
Und das ist natürlich erstmal dann beachtlich. Man kann ja ein bisschen mit angeben, was man für Instrumente alle beherrscht.
Ach so, verschiedene Instrumente,
sie hat
nicht nur Gitarre.
Sie hat mit Schlagzeug angefangen und dann darüber alles Mögliche, konnte alle Instrumente.
Aber sonst ist immer bei diesen Loopstation-Dingern das Problem, der Aufbau ist schon der Song. Das ist eigentlich der Witz.
Genau.
Du siehst so, wie das Arrangement entsteht.
Dir hätte es aber gefallen, weil sie auch so Mashups gemacht hat und Cover-Songs, Bad to Big Without You und solche Sachen. Natürlich mit Radiohead dann gemashupt und so. Ach, das war schon echt ganz gut, aber ich dachte dann halt nach 3-4 Songs, ey, ich guck mir lieber der ja Yildirim nochmal an, die hat nämlich zweimal gespielt, weil die mir beim ersten Mal hatte ich sie nur zur Hälfte mitbekommen und so, das schon sehr gut gefallen hat. Das ist eigentlich so eine Mischung aus türkischer Folklore und krautigen, psychedelischen, analog-keyboardigen Krams. Okay. Ist sehr gut und sie spielt auch eine astreine Sass, ist es glaube ich. Es gibt ja noch mehr Saiteninstrumente in der Türkei. Ich würde sagen, es ist eine Saz, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Das war die beste Band, die ich da gesehen habe. Sie war wirklich unglaublich. Davor irgendwie 3000 Leute aus der türkischen Community in Montreal machten Party. Ein unglaublich bezaubernder Groove. Man kann ja immer bei diesen Grooves immer so leicht in die Knie gehen. Das ist ja wirklich
Verzeihung.
Das war wirklich großartig und ich dachte, Mensch, das ist ja ein mega Geheimtipp. Das werde ich jetzt allen Leuten erzählen. Dann gehe ich ins Internet und guck mal, wer die denn alle so kennen und wo die so herkommt und so. Und es ist so, Derja Yildirim kommt aus Hamburg und wohnt in Berlin.
Na guck mal.
Ja, und irgendwie er hat mal bei Bubak veröffentlicht. 20 Leute aus meinem Umfeld hatten die auch schon geliked. Es ist also offensichtlich überhaupt kein Geheimtipp.
Ich muss noch was sagen zu diesem Groove, der dir so gut gefällt. Da sagt er nämlich auch, ich sag den Namen mal nicht, einen Schlagzeuger, den wir beide kennen, sagte, er hatte einen Gig mit so einer, ich weiß nicht genau woher, aber so auch im aus dem orientalischen Bereich, so einer Tanzkapelle in Berlin und wurde angewiesen, er solle die ganze Zeit einen Groove spielen, der benannt wurde mit dem Namen Oriental. Aha. Play Oriental. Und das war unkadunka, unkadunka, unka, unka, und dann spielt er diesen Groove und im Laufe des Abends, alle happy, guter Groove, und im Laufe des Abends probiert er mal abzuweichen, so ein bisschen zu variieren im Schlagzeug, hieß es sofort no, Play Oriental. Und dann wieder und dann wiederholte sich das noch so 2-3 Mal im Laufe des Abends. Heißt, die Leute wollten diesen Groove.
Ja.
Weil es der beste Groove ist.
Es ist der beste Groove. Sie hatten schon eine leichte Variety in ihren Grooves, das muss man schon sagen. Aber es war immer möglich, zwischen den Vierteln die Knie einmal kurz nach unten gehen zu lassen.
Das,
ja, das ist schon super.
Genau, und das ist auch besser als dieser Groove vom Buena Vista Social Club.
Ja. Genau. Ach ja, liebe Grüße, Christian. Das ist, es ist okay, du darfst die Musik gut finden. Ich habe ja auch gesagt, warum. Also mich erinnert sie halt an eine traumatische Zeit, habe ich ja auch gesagt.
Ja.
Und deswegen darf ich die auch doof finden, ganz egal, wie gut die ist.
Das heißt, du hast dich zu Buena Vista Social Club, hast du dich geritzt.
Emo Vista Social Club. Ja. Genau.
Ja, nein. Es war nicht einfach.
Es waren keine leichten Zeiten.
Es waren die späten 90er.
Ja.
Die frühen Nuller vielleicht.
Auf jeden Fall mal reinhören. Wirklich ganz tolle, bezaubernde Musik. Also lässt sich auch super kombinieren, dieses Psychedelische mit der türkischen Folklore. Muss man wirklich sagen. Es ist wirklich eine Traumkombination.
Es gibt auch diesen Fatih Akim-Film, Crossing the Bridge, wo er so ein bisschen unterwegs ist in der Istanbuler.
Stell dir das so ein bisschen vor. Ich habe den nie gesehen.
Ne? Ja, der ist auch älter. Das ist aber, da gibt es auch viele so ein bisschen psychedelische Bands da aus der Ecke. Also wer da so ein bisschen Platten diggen möchte auf der Ecke.
Ich hatte immer das Gefühl, dass so wie die Saz gestimmt ist, dass die ja auch mal und wieder mal so einen Viertelton mitnimmt oder so. Und das dann zu doppeln auf dem Keyboard, das gibt's ja gar nicht her. Macht, wird aber trotzdem gemacht irgendwie. Also gibt's ja offensichtlich Tricks.
Das
schien mir so eine eigene Wissenschaft.
Ich glaube, du kannst entweder deine Keyboard-Tastatur einstellen auf diese Tonleitern oder du bist virtuos mit dem Pitch-Wheel unterwegs. Ah. Mit diesem kleinen Rad da am Rand vom Keyboard, um den Ton so ein bisschen zu ziehen.
Es war wirklich eine Mega-Party. Ich hatte wirklich Tränen in den Augen. Also ohne Scherz, ich fand es wirklich so rührend, was da abging und einfach toll gespielt. Bitte supportet. Ich glaube, ich komme auch nochmal im September nach Berlin und spiele gleich 2 Abende im Gretchen. Da gehen wir natürlich hin, oder?
Na klar, du lebst ja nun mal auch in Berlin.
Ja, du musst mich das auch mal reinziehen. Du liebst ja auch Weltmusik aller Art.
Na klar.
Ja. Dann habe ich gesehen, Steve Hill, kompromissloser Rock ohne Schnörkel, ein Überzeugungstäter, würde ich sagen. Sauber, der hatte 3 Bläser dabei und ich glaube, die Bläser wurden engagiert, um halt diesen Gig zu bekommen.
Ach so, wenn es ein bisschen jazziger ist.
Die wurden auch sehr leise gemischt, so, da wurde einfach drüber gebrettert. Und sie wirkten noch etwas deplatziert zwischen diesen langhaarigen Rockern, aber war auch ganz gut, war okay.
Okay. Ich freue mich nämlich schon, ich werde zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Podcasts nämlich beim Bruce Springsteen-Konzert gewesen sein.
Ah.
Da gibt es ja dann auch mal so ein rockiges Saxophon-Solo.
Ja, stimmt. Ja. Aber der spielt 4 Stunden, ne?
Ich glaube 3.
Gott.
Wurde angekündigt. Ich freue mich schon. Der Boss. Der Boss darf so lange spielen, wie er will.
Es ist der Boss, muss man sagen. Aber kannst du nicht so einen Campingstuhl mitnehmen?
Wäre in meinem Alter angebracht, oder so eine Stehhilfe. Ja, vielleicht.
Ja, ich finde den Boss auch ganz, also ich will ihn immer gut finden. Ich finde auch ein paar Songs ganz gut, aber ja, ich bin nie so.
Das Bossgefühl.
Ja, dieses Kultige, das habe ich nie so richtig mitschirmen können. Also dieser Bosskult. Aber da bist du schon mit dabei.
Ich bin da mit dabei.
Wegen America.
Wegen America, weil ich natürlich Amerika liebe. Du fährst ja in das Schlaumeier Amerika.
Das bessere Amerika.
Nein. Das Low-Energy Amerika. Im echten Amerika, da hört man natürlich den Boss. Das ist der Sound. Ich freue mich schon. Ich freue mich schon aufs rockige Saxophon. Ich freue mich schon auf 3 Stunden Rock.
3 Stunden Rock. Ja, ich fand das super da, aber ich war auch wahnsinnig angestrengt. Es war wahnsinnig heiß mit zweimal Jetlag und so. Ich meine, ich verteidige das ja. Ne? Ich würde auch gleich nochmal ein kleines Pamphlet von mir geben wegen dieser Gewissensfrage. Wurde ich oft gefragt, kann man für einen Gig darüber fliegen?
Wer hat dich das gefragt?
Ja, so aus Bekanntenkreis und so. Ist das nicht irgendwie komisch und so?
Deine Kollegen, die keine Gigs beim Montreal Jazz Festival haben, die fragen dich sowas.
Ich sage, ich nenne jetzt keine Namen und so, aber es geht in meiner Bubble natürlich dann auch mal darum. Und da würde ich jetzt mal sagen, wenn wir für irgendwas Kerosin in die Atmo ballern, dann ja wohl bitte für Kultur, oder? Was ja vor allem passiert ist, dass irgendwie für ein Porsche-Design in Mailand sich zur Pizza getroffen wird und alle Gesprächsteilnahme bis auf einer irgendwie vielleicht eingeflogen wird.
Naja, ich meine, da kann man jetzt natürlich mit dem Finger immer auf die anderen zeigen, aber wenn wir was wollen als vernetzte Welt, ist das natürlich Austausch und kultureller Austausch.
So ist es.
Und ein Montreal Jazz Festival wird es halt nicht über Zoom geben.
Das ist richtig. Corona hat das nämlich auch bewiesen, so, dass man halt jetzt nicht irgendwie einfach ein Konzert durch so ein Zoom-Konzert oder ein Online-Konzert austauschen kann.
Wobei ich jetzt das gegenteilige Konzept auch ein bisschen lame finde, zu sagen, jeder spielt nur noch in der Stadt, in der er wohnt und dann müssen wir alle hinkommen. Das ist ja noch viel mehr Dreck. Stellt euch das mal vor.
Das ist auch Quatsch. Also genau, wie du eben schon gesagt hast, Kultur dient der Verständigung. Das ist ja wohl klar, ne? Der Planet hängt also...
Also Freifahrtschein.
Ja, der hängt also von uns ab, von uns Kulturschaffenden. Und die muss nun mal zum Verständnis auch erfahrbar sein. Also man muss das halt...
Natürlich.
Ja, genau.
Da läufst du bei mir offene Flughafentüren ein.
der wirklich wichtige Aspekt, dass Menschen über Kultur zusammenfinden, ist bisher nicht durch Online-Angebote aufzufangen. Nein,
das funktioniert ja auch nicht.
Ja.
Und es funktioniert auch keine Zoom-Konferenz oder irgendwas. Wusstest du, dass die Gruppe Iron Maiden ein eigenes Flugzeug haben?
Ja, das wusste ich, weil der eine von denen ja auch fliegen kann, ne?
Anscheinend, ja.
Ja, das ist ja auch geil, weil dann sparst du den Pilot schon mal.
Ja, einen Arbeitsplatz vernichtet.
Also wir haben eine weltweite Systemrelevanz als Kulturschaffende. So, ne? Das gilt für viele andere Leute, die irgendwelchen Berufsfeldern wie zum Beispiel Werber, Designer, irgendwelchen Agenturen oder alle möglichen Bullshit-Jobs arbeiten. Für die gilt das halt leider nicht.
Nein, sorry, ihr müsst zu Hause bleiben.
Ja, es ist ja wohl klar. Die müssen leider zu Hause bleiben. Corona hat auch bewiesen, dass das halt geht. Alles, was die besprechen in ihren blöden Meetings, können sie auch über Zoom besprechen. Deswegen haben die Pech gehabt. Es wäre natürlich ganz schön, wenn man sich mal trifft mit den Leuten, mit denen man auch arbeitet. Aber das Geile ist ja, wenn sie die nicht treffen, können sie abends noch in die Kneipe gehen und vielleicht sogar auf ein Konzert von Leuten, die dann extra eingeflogen wurden.
Ja, natürlich.
Also wirklich, ich habe echt kein schlechtes Gewissen. So, es müssen wirklich andere Leute aufhören zu fliegen, bevor die Künstler wieder sagen, wir sind die Ersten, wir müssen ein Beispiel machen. Das ist totaler Quatsch, das ist Kulturfeindlichkeit. Wir dürfen fliegen, alle anderen nicht.
Genau. Und Kulturfeindlichkeit ist menschenfeindlich.
Ja, und gegen Frieden.
Es ist,
muss man sagen. Es ist gegen den Frieden. Und ich bin für den Frieden.
Genau. Und was ist der Sound des Friedens? Der Jazz.
Der Jazz.
Die alterierte Skala. Sehr gut. Hast du noch was erlebt in
Kanada? Ja, ich habe natürlich
in Kanada.
Dann auch mal Fastfood gegessen. Hieß das Pestin? Hast du da schon mal gehört
Nein.
von? Also überbackene Pommes.
Klingt gut erstmal.
Mit Krams, ja, mit Käse. Und dann kannst du dir überlegen, ob du noch einen Huhn drauf haben willst oder so. Hätte dir gefallen, auf jeden Fall.
Ja, sicher.
Ja. Dann war ich in der ISS.
In der Raumstation?
Ja, ich war in der Raumstation.
Ganz oben?
Ja, ich bin da rein. Also du setzt eine Brille auf und dann bist du drin.
Ach.
Ja.
Also ohne Rakete.
Die tun schon so, als würdest du auch in die Rakete gehen. Da macht's kurz mal. Aber dann setzt du die Brille auf und bist in der ISS.
Wirklich?
Ja. Aber kannst auch rausgehen. Das ist das Geile. Du kannst einen Spacewalk machen und musst aber nicht den Raumanzug erst anziehen.
Und wie fändst du das, ein Lambert-Konzert mit so einer Brille zu gucken?
Ja, das wäre natürlich jetzt, ich hätte das jetzt nicht sagen sollen, weil wenn es soweit ist, sagen dann die Leute, ja, das könnt ihr also aber auch. Pass auf, um darauf einzugehen.
Ja.
Und nicht jetzt mein ganzes Pamphlet jetzt irgendwie.
Das als revidieren müssen.
Alles
rausschneiden.
Also, diese Erfahrung, es war cool, ne, auf der ISS und man hatte trotzdem nicht das Gefühl, du bist auf der ISS. So ist es nämlich nicht. Und ich habe es auch sofort wieder vergessen. Es ist in dem Moment ganz interessant. Oh, ist ja krass, was man so machen kann. Aber das Gehirn macht nicht so, okay, ich bin jetzt da.
Ja.
Und ich glaube, das wird bei einem Konzert auch nicht passieren. Auch wenn du so eine tolle Simulation hast. Ich glaube es nicht, dass dann das Gehirn auf einmal sagt, so, okay, ich bin jetzt mit dabei. Meinst du, das ist möglich?
Ich glaube nicht. Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Also ich bin auch, ehrlich gesagt, von diesen ganzen VR-Formaten bisher nicht besonders begeistert. Hattest du mal so eine Brille auf, so eine Spielbrille?
Ja, hatte ich auch. Und sowas hast du ja auch auf. Und ich bin dann in die ISS. Erstmal gab es auch nur so ein Hologramm davon. Und da war ich schon enttäuscht, weil ich dachte, ich kann durch die ISS gehen. So war es nicht. Das macht die Rechenleistung nämlich doch noch nicht, sondern du musst dann so bestimmte Sphären anwählen, dann musst du da stehen bleiben und dann kannst du dich umgucken.
Ach so.
Und dann ist da ein Typ oder eine Frau, die dir halt was über die ISS erzählen, aber du kannst dich in dem Moment, wo du wirklich das Gefühl hast, so jetzt bin ich drin, kannst du dich nicht bewegen. und kannst natürlich auch nichts anfassen oder sowas, ne? Also deswegen, es ist eine ganz nette Sache, aber es ist nicht so, ah, okay, jetzt war ich auf der ISS. Das muss man dann schon dazu sagen. Okay. Und das muss ich natürlich jetzt auch nach meinem Pamphlet fürs Fliegen auch nochmal herausstellen, weil genau, man geht nicht raus und das Gehirn ist komplett überwältigt und denkt so, ich war wirklich gerade da. Und dieses gemeinsame Erfahrung da machen, das ist es halt auch nicht. Also es kann Gruppen auch da irgendwie zusammenreihen und dann können sie durch ihre Avatare irgendwie erkennen, okay, der gehört zu meiner Gruppe und der nicht. Mhm. Aber man tauscht sich da jetzt auch nicht aus. Das ist eben, das ist auch der Unterschied zu einem Konzert, wo du nochmal irgendwie mitbekommst, wie das Publikum reagiert, wie andere Leute darauf reagieren und so. Also wo Menschen einfach wirklich zusammenfinden.
Ja.
Ne? Das passiert in diesen Simulationen nicht und deswegen wird das auch in Konzertsimulationen nicht stattfinden. Deswegen fliegen.
Ja, ich habe auch keine Ahnung, wie das in vielen Jahren sein wird, aber ich habe auch wirklich jetzt nochmal so Post-Lockdown das Gefühl, die Leute haben ja auch schon wirklich Bock auf rausgehen und auf Konzerte.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, letztes Jahr ging es irgendwie auch so ein bisschen, aber dieses Jahr gibt es auch wieder ein großes Angebot und man kann sich viel Zeug angucken. Es ist viel los und das ist halt dann doch eine Erfahrung, die kriegst du halt nicht durch Zoom.
Nö, kriegst du nicht.
Nee. Also Leute, geht auf Konzerte.
Geht raus. Und liebe Musiker, die ihr mal einen Gig im Ausland habt und hinfliegt, habt kein schlechtes Gewissen. Weniger fliegen gern, aber da fangen wir ganz sicher nicht schon wieder bei der Kunst als erstes an einzusparen. So, das ist ja wohl klar.
Nix da.
Da gibt es wirklich sinnvollere Möglichkeiten, Emissionen einzusparen. Ich weiß, es ist auch Teil des Bullshit-Jobs, ist ja auch immer wieder zu betonen, wie wichtig der Job ist und dass es dann doch so wichtig wäre, dass man sich mal trifft und so. Das ist ja, davon dürfen wir uns nicht einlullen lassen. Das ist Quatsch. Wir werden vor Ort gebraucht.
Ja, richtig.
Und ihr leider nicht.
Aber am Patienten.
Ihr Bullshit-Jobber. Ja, wir müssen an Patienten ran, genau.
Ja, so sieht's aus.
Das wäre mein Pamphlet fürs Fliegen.
Sehr gut.
Jetzt bist du dran.
Ich habe noch eine kleine Frage an dich. Ich bin jetzt ja schon wieder in einer Aufnahmesituation. Da habe ich mich unterhalten mit den Kollegen vorhin. Wie ist das Rote-Licht-Syndrom? Weißt du, was das Rote-Licht-Syndrom ist?
Nee.
Das rote Licht leuchtet, das Aufnahmelicht, und man ist gehemmt.
Man liefert nicht.
Man liefert nicht?
Ja. Mhm, ja. Also es ist ja tatsächlich so, dass wir ja auch ein paar Live-Aufnahmen gemacht haben auf der Tour und die beste Live-Aufnahme war die, wo wir nicht wussten, dass wir aufgenommen wurden.
Ja, ja, da ist was, ne?
Ja. Also da hat mir dann der Techniker das danach gesteckt hier. Ich habe übrigens eine Aufnahme gemacht. Die ist auch wirklich sehr gut geworden. Und das war besser als, wenn man weiß, man wird aufgenommen, dann ist es immer gehemmt, so, ne?
Ja, ist die Frage, jetzt in dem Fall von diesen Lambert-Mitschnitten, war es bei mir, glaube ich, so, dass ich das alle dreimal nicht so richtig geschnallt habe, dass das gerade mitgeschnitten wird.
Ah, okay.
Mein Glück in dem Fall.
Aber du kennst es ja trotzdem.
Ja, ja, ich kenne das. Ich frage mich so ein bisschen, das ist so eine Vorspielsituation, ne? Jetzt geht's um die Wurst. Ich meine, das Schöne am Konzert ist ja, dass es flüchtig ist.
Das ist flüchtig, das ist dann weg.
Genau.
Es merkt keiner, wenn irgendwas nicht ganz genau ist und so. Und du verzeihst dir dann ja auch. Du verzeihst dir weniger, wenn du es später nachhören kannst.
Ja, das stimmt. Wobei ich auch sehr ungern Live-Mitschnitte höre, muss ich sagen.
Ja, ich bin auch nicht so großer Fan
von. Also, kein Spaß. Also ich mag meinetwegen Live-Mitschnitte von anderen, aber meine eigenen sollte man wahrscheinlich mögen, weil man dann ganz viel lernen kann und so, aber ich habe da auch nicht so viel Freude dran, mir die anzuhören, weil ich dann auch irgendwie das Gefühl habe, das überschreibt irgendwie meine Konzerterfahrung, also das selber Spielen.
Ich war auch da nie begeistert von, ich habe es auch nie mehr angehört und jetzt, als das Thema dann aufkam und diese Aufnahmen dann gemacht wurden bei einem Konzert, wo ich wirklich dachte, Mensch, da ist ja mal was passiert in Amsterdam, da habe ich mich dann doch damit befasst und die so auch so ein bisschen dann editiert und so, es besteht die Möglichkeit, dass es noch rauskommt und dann dachte ich, ja, man muss es anders hören. Du musst dir anders vergeben können, auch bei der Aufnahme und dafür dann halt mehr wertschätzen können, wenn dafür Dinge eingefangen werden können, die sonst nie in der Studioaufnahme passieren würden. Ja, es ist ja doch auch sowohl im Studio als auch bei einer Live-Aufnahme, also im Studio umso mehr, du kannst ja dann doch auch editieren am Ende oder wenn du nicht zufrieden bist, da mit dem Wissen kannst du ja auch in so eine Aufnahme gehen und sagen, so gut, wenn jetzt irgendwas schief läuft, nicht so schlimm, kann man irgendwie, meistens kann man was retten.
Wie gehst du vor, wenn du was selber aufnimmst, wenn du dich selber aufnimmst? Übst du es dann, bis du es perfekt kannst?
Nee, das mache ich nicht.
Oder macht man dann eher mal einen kleinen Schnitt?
Ich mache eher mal einen kleinen Schnitt, weil ich möchte ja auch, wenn ich ein Stück schreibe, es möglichst schnell aufnehmen.
Genau.
Sowieso bei mir ist es so, dass der Weg zwischen Idee und Ergebnis möglichst kurz sein muss. Das hat auch was wahrscheinlich mit meinem Hintergrund als Jazzmusiker zu tun. Das ist ja auch in der Improvisation so. Improvisation ist ja nichts anderes, als den Weg zwischen Idee und Ergebnis möglichst kurz, nämlich in dem Moment walten zu lassen. Und so arbeite ich eigentlich auch gerne, wenn ich mich aufnehme, weil wenn ich mir Dinge ausdenke, möchte ich nicht irgendwie erstmal Monate warten, bis ich es perfekt spielen kann, sondern ich möchte ja mein Ergebnis vor mir haben. Das ist ja so wie der Tischler, der will ja auch dann irgendwie am Abend sehen, was er dann geschafft hat. So. Und deswegen arbeite ich dann auch oft eher mit Schnitten. Und es ist tatsächlich so, dass ich dann, jetzt war es auch so, ich habe 2 neue Stücke gespielt in Kanada und von Stücken, die ich dann erstmal wieder üben musste, weil die hatte ich dann halt irgendwie mir so bei den Aufnahmen so zurechtgefummelt, vielleicht mal so 8 Takte dann gut gespielt und dann die nächsten aufgenommen und so. Ich weiß auch ungefähr, wo ich die Schnitte setze. Oh Gott, hier spreche ich jetzt ganz schön aus dem Nähkästchen.
Ja, aber ich würde das trotzdem verteidigen. Es gibt ja dieses First-Take-Phänomen.
Ja, ja.
Der sogenannte First-Take.
Ja, ist mir auch schon mal passiert.
So genau. Es gibt, glaube ich, auch dann doch recht viele Aufnahmen, wo ich drauf gespielt habe, auch im Overdub-Verfahren, also muss jetzt auch nicht quasi mit dem ganzen Ensemble zusammen aufgenommen sein, wo so der erste oder frühe Takes von mir dann auf einer Platte gelandet sind, weil das natürlich doch irgendwie, es ist zwar nicht so perfekt oder nicht so ausgecheckt, aber dann nimmt man eher die Frische vom ersten Take mit. Also ein Take meint jetzt eine Aufnahme.
Ja.
Also nur zur Begriffserklärung der Begriff, weil wir mit so Anglizismen um uns werfen. Also ein Take ist quasi ein Versuch, oder? Wie würdest du das übersetzen? First Take, der erste ein Versuch.
Aufnahmeversuch.
Genau. Ja. Genau. Weil man natürlich so eine gewisse Frische hat bei diesem ersten Aufnahmeversuch und dann schneidet man vielleicht lieber mal was, einen kleinen Fehler weg, als dass man das jetzt, bis es sich 10-mal spielt, bis es perfekt ist, dann ist es aber schon wieder oll.
Genau. Also es gibt wohl auch eine wissenschaftliche Abhandlung dazu, was dieses Take Spielen eingeht und dann ist es wohl so, dass es nicht so ist, dass der 8. besser ist als der als der 4. so, sondern es ist meistens so um den 3. rum, glaube ich. Dass das,
das kann ich mir gut vorstellen.
Aber genau, das sind ja auch nur so Durchschnittswerte und wahrscheinlich dann abhängig von Musik, die du dann da einspielst und so. Also deswegen so allgemein wird man es wohl nicht eingrenzen können, aber...
Das ist ein Phänomen, was ich oft beobachtet habe, dass so sogenannte Demos, also ich bin auch dazu übergegangen, wenn man so Demos macht, also quasi einen Layout, also man baut erstmal so ein Modell, um das dann nachher nochmal in schön zu machen.
Ja.
Bei diesen Layouts oder Demos schon mir ein bisschen mehr Mühe zu geben, weil tatsächlich oft das Phänomen ist, dass man die Demos besser findet, als wenn man es dann nochmal aufnimmt. Kennst du das?
Ja, klar. Aber ich unterscheide ja sowieso nicht zwischen Demos.
Ja, genau. Ja, jetzt in dem Rahmen, wenn du jetzt hier im Kabuff deine Hits schraubst.
Ich glaube, in dem Bereich, in dem du tätig bist, ist viel Demoarbeit auch.
Ja,
wenn man den Demo Song geschrieben hat und so.
Genau, und bis er dann aufgenommen wird, dann lieber mal ein bisschen mehr Mühe geben, weil das irgendwie meistens, es ist manchmal gar nicht so leicht, was zu reproduzieren. Und das ist dann auch bei einem 10. Take oder so, wird es nicht besser.
Wird es nicht besser, nee.
Weil dann irgendwie klar wird es dann, das ist technisch versierter, aber es wird auch so ein bisschen schlapp.
Ja.
Und da gibt's auch dieses Zitat von Wolfgang Job, der gesagt hat, ja, wenn ich meine Modekollektion male, dann mache ich hier so einen Strich da und ganz schnell, das muss aus Papier. Und ob jetzt der Strich da 1 Zentimeter weiter links oder rechts ist, das ist egal. Hauptsache schnell, sonst wirkt das abgegrabbelt.
Ja, ich glaube auch Karl Lagerfeld hat auch immer...
Oder vielleicht hat das sogar Karl Lagerfeld.
Ich glaube, es war Karl Lagerfeld, weil der hat auch immer nur eine Idee abgegeben. Also ich weiß nicht, ob jemand von euch da draußen mal schon mal für die Werbung gearbeitet hat. Ja. Da ist das so, du gibst was ab, aber das musst schon klar machen von vornherein, dass so ganz viele mögliche Variationen da auch mit abgeben könntest oder musst so ein bisschen mehrere Sachen rausschicken und dann ist irgendwie ganz klar, es kann noch 8 weitere Abzweigungen
schrecklich,
nehmen. Das ist wirklich furchtbar.
Auch bei Designs gibt's das ja auch.
Bei Design, ich glaube, und Karl Lagerfeld hat dann bei dem Scheiß aber nicht mitgemacht und gesagt, hier gibt's eins. Es gibt einfach eins und das ist es dann so. Das ist das.
Das soll nicht abgegrabbelt sein.
Ja.
Weil man verliert sich ja auch in diesen Möglichkeiten.
Es ist tatsächlich auch in der Filmmusik so, da ist es auch so, dass gerade da, wenn man die Bilder das erste Mal bekommt und dazu komponiert, ist so das Erste, das Intuitive ist immer für mich das Beste. Mhm. Und dann geht's los. Ne? Dann kommt Produktionsfirma, Produzent, alle reden mit, Regisseur, was weiß ich, wer da alles drin steckt. Und alle reden mit und es wird einfach dir die Aufgabe gegeben, es so zu machen, aber irgendwie anders. Und diese ganze intuitive Kraft ist halt weg. So.
Ja, kann ich total verstehen.
Und das ist wirklich ein Problem. Und man, wenn man so ein Standing hat, zu sagen, hey, wir arbeiten gern zusammen, aber es gibt halt einfach nur diese eine Sache, so deswegen, das ist das, wofür ich stehe, dann sollte man das nutzen. Also, liebe Karl Lagerfeld da draußen.
Ne, absolut.
Ja,
also ich schreibe ja auch viel Musik fürs Theater und ich finde es eigentlich auch am besten. Es gibt auch Kollegen, die bereiten dann ganz viel vor, bevor die Proben losgehen. Ich probiere eigentlich natürlich irgendwie einen Plan zu haben, aber möglichst frisch in so eine Theaterprobe zu gehen und dann quasi mir anzugucken, wie ist so das Sprechtempo, wie ist die Szene, wie ist der Rhythmus, wie sieht das aus, um dann quasi so einen Kick daraus zu kriegen. Und da ist die Trefferquote viel höher, als jetzt so zig Versuche zu machen. Oder man könnte es so machen, man könnte es so machen. Das finde ich ja wirklich schrecklich. Bei so Cover-Entwürfen oder was weiß ich, Buchcover, irgendwas, Plattencover, wenn Leute einem dann so 10 Entwürfe schicken.
Ja.
Das, für mich hat das eine wahnsinnige Beliebigkeit, aber das ist gang und gäbe in diesen Design-Jobs, ne? Oder in der Werbung. Dass man so verschiedene.
Ich kenne das natürlich auch, wenn mir irgendwie ein Cover vorgeschlagen wird oder so, dann kriege ich auch 10, dann suche ich eins aus.
Ja.
Ich denke aber auch immer, das ist eigentlich doch klar von vornherein. Also dann sind sich auch, wir sind doch immer alle einig. Eigentlich ist doch klar, welches das sein muss. So.
Meinst du, man macht diese extra Entwürfe, macht man dann auch extra Kackentwürfe?
Ich glaube, das ein bisschen so auch, ja. Das ist dann extra so ein paar, damit klar ist, ich bin hier auch irgendwie Dienstleister.
Ja, ja, okay.
Deswegen gebe ich so ein bisschen Schrott mit ab. So. Und ich meine, das auch schon so gemacht zu haben.
Ja.
So. Also ich, für mich auch manchmal klar war, was eigentlich am besten ist. So ja. Und dann gibt man halt, weil es halt irgendwie so ein bisschen so erwartet wird, noch ein bisschen Schrott mit ab. So von wegen, man muss ja was für sein Geld tun oder so.
Ah ja, okay. Ja. Also es hat auch was mit so protestantischem Arbeitsethos zu tun.
Ja, auf jeden Fall. Ist dumm. Ist wirklich dumm. Lass uns darauf einigen, dass wir da uns davon wegbewegen.
Nur noch eine. Es gibt jetzt ab jetzt nur noch einen
Entwurf. Jetzt gibt es nur noch eine Möglichkeit und wenn sie das nicht mögen, dann kann man ja mal reden oder man fragt halt jemand anderen.
Sonst wirkst du mich abgegrabbelt.
Ja, ja. Nee, weil du dann auch das bessere Ergebnis bekommst. Also gerade, weißt du, als wenn du irgendwie in einem Film tätig bist oder in der Werbung, die wollen ja eigentlich frische Ergebnisse. Und da ist es ja so widersprüchlich, wenn du durch dieses ganze Feedback und die Feedback-Kultur gerade das untergräbst.
Ja, ja, absolut. Nee, das ist nur interessant.
Dadurch wird die Musik halt nie besser. Sie wird nie besser. Sie wird immer schlechter. So, und dann muss man sich ja auch nicht wundern, wenn da am Ende nur Rotz irgendwie die Bilder untermalt.
Ja, ja. Kennst du so Overdub-Schlachten? Man nimmt irgendwas auf, was ist eine Produktion, und dann macht man mal hier ein Overdub und noch eins, aber ich könnte noch da,
Ich kenne das, aber ich habe mich davon jetzt als Lambert weit wegbewegt. Ich mache das überhaupt nicht immer, ich bin für Entscheidungen sowieso
in der Produktion. Und irgendwann liegen da 100 Spuren im Logic was weiß ich. Das
würde ich nie machen.
Aber warum liegen die da? Weil man keine Entscheidung getroffen hat.
Nee, die Entscheidung müssen früh her.
Genau.
Du musst eigentlich gleich hören, der Tag war nichts, bitte gleich weg. Nicht aufbewahren. So. Du kannst auch mal irgendwie 3-4 einspielen und dann aber bitte sofort editieren und die Entscheidung sofort treffen, was du jetzt davon haben willst und nicht das irgendwie später machen und dann nochmal 5 einspielen oder so. Das ist Bullshit.
Ja, wir hatten das vorhin im Studio kurz die Situation, dass es hieß, irgendwie Vorschlag, können wir es an der Stelle so und so machen? Und dann sagte aber eine, es war ein größeres Ensemble, was zusammen aufnimmt und eine Person sagte, ach, wollen wir das nicht erstmal leer lassen, dann können wir das später overdubben, dann müssen wir uns jetzt noch nicht festlegen.
Ja,
und
das ist ganz
aber,
schwach.
Genau, und dann sagten aber andere Leute, inklusive mir, nee, komm, deswegen probieren wir es jetzt aus und dann entscheiden wir uns.
Ja.
Weil dieses keine Entscheidung treffen im Aufnahmeprozess.
Ist ja auch so ein Künstlerphänomen, ne? Also genau. So Entscheidungslosigkeit, Zweifeln und so.
Und dann werden mehrere Jahre, wird an der Snare gedreht.
Ja, oder am Kompressor.
Ja. Genau. Wie kamen wir drauf? Von der Live-Aufnahme, genau, weil die nimmt einem diese ganzen Entscheidungen ab.
Die nimmt einem die ab, genau. Da hast du natürlich dann andere Probleme.
Ja.
Also vielleicht, da musst du dich anders mit deiner Unzulänglichkeit auseinandersetzen.
Ja.
Aber genau, keine Angst vor Schnitten. Ich mache gerne einen Schnitt. So, ich glaube, bei mir ist auch vergleichsweise immer noch wenig immer gehört, in der klassischen Musik wird wahnsinnig viel geschnitten.
Ja. Also einzelne Töne.
Ja, genau. Und es gibt
halbe Töne.
Also
halbe Töne.
Wirklich, tausende von Schnitten, das würde man ja gar nicht denken, weil das ja so Maschinen sind oft, technische.
Ja, ja.
Aber doch, da gibt es auch die gleiche Problematik, dass sich da Leute mit ihrer vermeintlichen Unzulänglichkeit auseinandersetzen und es dann irgendwie anders besser.
Ja, genau. Also wenn man jetzt eine alte Klavieraufnahme hört, eine Klassik-Klavieraufnahme, was weiß ich, aus den...
Ja, bei Glenn Gould wird es jetzt nicht viele Schnitte
geben. Nein, oder Wilhelm Kempf oder so, das wird alles relativ sauber gespielt sein. Aber wenn man jetzt sich eine aktuelle Klassik-Klavier-Einspielung kauft, also ich sage jetzt Klavier, weil das quasi ein Solo-Instrument ist, wo du ja eigentlich quasi nur ein Signal hast, da wird man möglicherweise sogar viele 100 Schnitte
pro Song, also genau, mir hat mal jemand gesagt, auf so einem Klassik-Einspielung findest du über das Album bis zu 5000 Schnitte.
Ja.
Ja. Das ist schon echt wahnsinnig viel und bestimmt mehr als bei mir.
Ja.
Weil ich meine, meine Musik spielt ja auch so ein bisschen mit der Unzulänglichkeit.
Ja, klar, es ist natürlich auch nicht klar, es ist ja auch nicht so unterm Brennglas präzise, wie jetzt irgendwie so eine Chopin-Einspielung und, oder so.
Genau. Aber hier, pass auf, es gibt nämlich auch diese schöne Szene bei Letterman, wie er zu Gast ist bei Billie Eilish und ihrem Bruder Phineas.
Ja.
Und der sitzt halt da auf dem Sofa und sie zeigen ihm hier das Logic-Arrangement, wie sie halt gerade was eingesungen hat oder was in den letzten Tage und so. Hm. Und der fällt aus allen Wolken, weil irgendwie alle 2 Sekunden ihm wird das so gezeigt. So, ne? Hier ist wieder ein Schnitt, da ist wieder ein Schnitt und da ist wieder... Und der meint, was? Hä? Ich höre das ja gar nicht.
Nee, klar. Aber es ist ja wirklich möglich. Also klar, du kannst... Ja. Also klar, und gerade Vocal-Takes... werden wahnsinnig geschnitten. Ja. Also je nachdem, wer da singt, aber es kann sein, dass man da 20 Spuren aufnimmt und dann schneidet man sich irgendwie das Beste zusammen.
Klar. Ja, warum auch nicht, wenn es der Psyche gut tut, schneidet euch was zurecht. Genau. Es ist, würde ich sagen, kommt auch manchmal ein bisschen auf die Musik an.
Klar, wahnsinnig.
Und, ja, gibt da auch bei mir Stücke, die ich wirklich, wo ich vielleicht gar nicht geschnitten habe und andere, wo ich mich wirklich dumm und dämlich schneide.
Ja, es gibt ja das andere Phänomen, das ist ja ein Phänomen wirklich der einmal der digitalen Aufnahmetechnik und des unbegrenzten Speicherplatzes und der Editiermöglichkeiten durch digitale Aufnahme und natürlich also der und der Erfindung des digitalen Metronoms ist ja, dass quasi alles auf Raster ist.
Ja.
Also und es gibt Popproduktionen, das sind nicht wenige, sondern glaube ich eher die Überzahl, da werden Studio-Drummer engagiert und da wird trotzdem noch jede Note geschnibbelt, dass sie schön auf dem Raster ist.
Ja.
Ist ja nichts Ungewöhnliches.
Ist nichts Ungewöhnliches, macht das Programm mittlerweile ja fast von selbst.
Genau, macht es sogar fast von selbst, auch ohne AI, einfach nur durch Transientenerkennung und zurecht geschrieben. Es ist, finde ich, auch total legitim, wenn man sagt, das soll die Ästhetik dieser Musik sein.
Ja, muss man halt wissen.
Genau.
Ich wie gesagt, also auch einfach, wenn es die Entscheidung ist, dann legt los, so, ne? Genau. Aber dann macht es auch und nicht irgendwie später dann mal gucken.
Ja,
so,
ja,
und
genau.
Ganz viel immer mehr aufnehmen und so und dann sehen wir mal. Wenn es der künstlerische Prozess verlangt, dann bitte nur zu, aber dann muss man zu dieser Entscheidung auch stehen.
Ja. Nee, es gibt ja quasi auch dieses Ding, du spielst eine Spur und die wird so gerade gerückt, dass es auf dem Raster ist. Was zum Beispiel jetzt, ich tummel mich auch so ein bisschen in elektronischer Musik, da ist das einfach die Ästhetik. Ja, die Ästhetik dieser Musik ist, dass jeder Takt annähernd gleich ist.
Da kann, wobei du ja auch den Humanizer mal anwerfen kannst.
Kann man auch, klar, da gibt's dann so andere Tricks. Aber auch da ist es dann so, es ist vielleicht ein bisschen shaky in sich, aber dann immer gleich shaky.
Ja.
Das ist ja auch das Ding. Nur tatsächlich bei so Rock-Einspielungen oder sowas, wenn die jetzt super hart gecuttet sind, so State of the Art, da hat man dann teilweise schon das Gefühl, oh, das klang vielleicht früher mal lebendiger oder so. Ja, ist eine Frage der Hörgewohnheit, glaube ich auch. Andererseits klingen natürlich teilweise so alte Platten ganz schön schrottig und untight.
Ja, findest du?
Nicht unbedingt, also, ist natürlich charmant oder sowas, aber wenn du dir jetzt 60er, 70er Jahre Einspielung anhörst.
Aber du stellst es ja auch nie in Frage. Also klar, du hörst dann mal irgendwie einen schiefen Ton bei Miles Davis Quintett und so.
Ja, aber, ist ja nicht klar. Aber Jazz ist ja was anderes.
Da denkst du ja nie so, das ist ja jetzt irgendwie komisch.
Oder ja, klar. Nein, das ist ja das Tolle an Jazz. Jazz auf Raster, das hat sich wirklich gar nicht durchgesetzt.
Nee. Naja, also Fusion vielleicht schon. Manchmal
gibt's das schon. Doch, könnte man auch schnibbeln. Ja, das stimmt. Genau. Also aber, liebe Impros, wenn ihr eure Lieblingsplatten hört, es könnte sein, dass da ganz viel geschnitten wurde.
Das ist durchaus möglich. Ja, Karl Lagerfeld gefiel mir gut. Der hat ja auch gerne so Dinge erfunden über seine Familie zum Beispiel. Hat behauptet, sein Vater wäre Schwede. Er hat auch gesagt, er wäre jünger, als er ist. Er wollte jünger sein als Yves Saint Laurent. Zack, war er jünger.
Gut. Und diese tollen Kragen.
Ja.
Das hatten wir, glaube ich, schon mal. Weißt du, warum er so einen großen Kragen hatte immer?
Warum?
Tutanhals.
Aha, Tutanhals, ja. Er war sehr alte auch, ja.
Ich glaube, ich könnte eine leichte Veranlagung zum Tutanhals haben.
Ja, wie gesagt, aber gibt es wahnsinnig sexy Leute mit Tutanhals.
Ja.
Sebastian Pastewka hatte ich schon mal erwähnt.
Genau, ja. Deswegen kann ich mich da schon mal rein in die großen Kragen. Ich merke schon, wir hatten genau das Thema schon mal. Also, falls ihr mich mit Rollkragen oder großem Karl Lagerfeld-Kragen seht demnächst, dass das mit dem Tutanhals jetzt ausgebrochen ist. Ich bin gespannt.
Durchaus möglich. Ja, neues Album von Sigur Rós habe ich mir angehört. Finde ich gut, würde ich an dieser Stelle empfehlen. Ich habe gedacht, ist eigentlich der Kölner Barde, Wolfgang Niedecken und Bab, ist das eigentlich so eine Art Sigur Rós aus Germany?
Ja, deutsche Sigur Rós.
Ja, weil der spricht ja auch so eine Fantasiesprache. Ja.
So, das ist nämlich das Ding. So, wenn man nämlich mal einen Kölner fragt, was singt der Niedecken da?
Das versteht keiner.
Und das ist wirklich ein Widerspruch in sich. Es heißt einerseits, Wolfgang Niedecken, deutscher Bob Dylan, beste Texte, so tiefsinnig.
Ja, aber das versteht ja keiner.
Keiner versteht diese Texte. Und mir ist zugetragen worden, dass selbst die Kölner das nicht verstehen. Es ist eine reine Fantasiesprache.
Das ist eine reine Fantasiesprache, ja.
So wie Sigur Rós.
Ja, so wie, vielleicht sollten die mal einen Track zusammen machen.
Ja,
ein
Feature.
Was
ist da los? Also das finde ich wirklich einen ganz Andy Kaufman-mäßigen Hoax, dass Wolfgang Niedecken das schafft, mit so einer Fantasiesprache
dazustehen als der größte Songwriter in Deutschland.
Das ist enorm.
Ja.
So, aber wir haben uns jetzt ja geoutet als Sigur Rós-Unkenner, weil so die richtig coolen Sigur Rós-Fans, die sprechen das irgendwie anders aus.
Sigur Rós.
Oder irgendwie so in die Richtung.
Das ist durchaus möglich.
Also, wahnsinnig prätentiös, oder?
Die Musik?
Nein, wenn man das so ausspricht.
Sigurus.
Sigurus. Ich bin auch immer dafür, alles möglichst deutsch auszusprechen.
Ja.
Ich gehe auch zum Soundcheck.
Siegfried Rosten.
Oder zur Jam-Session. Jam. Genau. Genau, ja. Aber ey, Sigur Ros, was, kannst du mir die Magie dieser Musik erklären? Also für alle Unwissenden, das ist so isländischer, das ist so eine Art Märchenmusik.
Das ist Märchenmusik, so ein bisschen elbisch mit Orchester.
Ja, genau.
Das ist elbisch mit Orchester und klingt gut, keine Ahnung, Nick, ich kann dir die Magie nicht erzählen. Es ist ja auch entweder magst du es oder magst du es nicht.
Ja.
Aber Leute, die sagen, ich hasse das, die würde ich auch respektieren.
Ja, Hass wäre mir zu viel, also ich bin da noch nie so richtig reingekippt.
Ja, aber genau, ist ja auch jetzt nicht was, was man jederzeit hören kann. Man muss so ein bisschen... Sagt man mal in so einem, wenn du sowieso gerade nicht richtig zuhören willst, ist das eigentlich ganz gute Zuhörmusik.
Ah, also wieder Musik als Möbelstück.
Es ist so ein bisschen Musik als Möbelstück, die wahnsinnig gut klingt. So.
Okay.
Ja, genau.
Aber hast du die jetzt gehört, als du dann mit deinem Flugzeug da über den Wolken...
Da habe ich Pat Metheny die neue gehört.
Ah, okay.
Ja, sehr gut auch, aber es ist ja ähnliches Prinzip auch. Ne? Immer so ein leichtes vor sich hingedudel, immer wahnsinnig gut alles. Klingt toll, also er spielt da Solo auch und... irgendwie denkt man so, das läuft so nebenher, aber man hört doch irgendwie immer zu. Also mir geht's so.
Pat Metheny hat ja auch diese tolle Riesenlaute.
Ja.
Hast du das mal gesehen? Diese Gitarre mit 125.000 Saiten?
Ja.
Das ist ja auch so ein bisschen eine Märchengitarre.
Er ist einfach ein absoluter Märchenmusiker. Meine Lieblingsplatte von ihm ist irgendwie Secret Story. Ich glaube, es ist aus den 80ern. So, und die hatte ich nämlich mal als Kassette und auf Kassette klingt sie richtig gut.
Natürlich die gute Kassettenkompression.
Ja.
Meine Lieblingsplatte ist natürlich Bright Eyes Live mit Jaco Pastorius.
Habe ich neulich auch nochmal gehört. Finde ich auch ganz gut, aber ich finde Secret Story irgendwie besser.
Aber der hat doch auch dieses eine Trio-Album, was heißt Up.
Up.
Ja, das passt doch gut zum Fliegen.
Ja, du bist halt richtig Jazz-Hardliner, du willst richtig Jazz hören, aber als er so ein bisschen World-Musik unterwegs war, da habe ich ja einen Softspot für.
Für was?
Ein Crossover in diese Weltmusik. Man sagt nicht mehr Weltmusik, ne? Das ist, was sagt man denn jetzt
eigentlich? Ja, ich habe mich da neulich auch mit jemandem drüber unterhalten, dass, oder ich irgendwie ein Gespräch mitgehört, dass man das nicht mehr sagt. Ich habe aber vergessen, was man stattdessen sagt.
Ah.
Deswegen müssen wir jetzt weiterhin Weltmusik sagen.
Okay, ärgerlich.
Pech, die heißt gar nicht Ab. Ich habe nochmal geguckt. Schneiden wir raus oder lassen wir drin? Egal.
Naja.
Wer hat denn dieses Album abgemacht?
Ich wollte nochmal zu Kanada sagen,
ja.
Ähnlich wie bei den Line-Ups von heutigen Rock- und Indie-Festivals in Deutschland, hat man irgendwie da auch das Gefühl, dass sich so in den letzten 20 Jahren auch gar nicht so viel ändert. So, also die Headliner sind auch irgendwie die gleichen. Brad Mehldau ist dabei, The Bad Plus ist natürlich dabei, Diana Krall darf nicht fehlen, Macy Gray war da.
Macy Gray?
Ich lese jetzt mal ein paar Namen vor, wer da noch so alles war. Snarky Puppy, auch mittlerweile 15 Jahre schon dabei, ne? Haben wir da noch? Achso, übrigens, diese, wo wir nicht wussten, wie die heißt, Domi und J.D. Beck, die drücken gut was weg, ne?
Genau.
Muss man wirklich sagen. Sind die, verwandt? Sind die verwandt?
Wahrscheinlich.
Die sehen so ein bisschen aus wie so ein Schwesterpärchen.
Ja, sind's vielleicht.
Weil sie auch beide Beck heißen. Oder heißt die eine nur Domi und die andere J.D. Beck?
Könnte sein.
Man weiß es nicht. Muss man nochmal nachschlagen auf Wikipedia. Können wir nicht so gut.
Sie sind auf jeden Fall nicht adlig. Ja, ich habe einen adligen Jazzer rausgefunden aus Deutschland.
Ja? Wer denn?
Alexander von Schlippenbach.
Natürlich.
Ja.
Ach ja, natürlich.
Ein echter Sir.
Er ist ein echter Sir. Und dann gibt's ja seinen Sohn auch noch, ne? Vincent von Schlippenbach.
Ja, guck mal.
Ja. Genau, stimmt.
Ich habe mich gefragt, es zählt aber nicht, wenn man nachträglich geadelt wird, oder?
Ich verstehe das mit diesen Unterschieden gar nicht so. Ich meine, irgendwann wird doch jede Familie, die adelig ist, wurde irgendwann mal geadelt.
Ja, aber du, wenn du in quasi so wie Paul McCartney, der ist ja auch ein Sir mittlerweile.
Ja, gut.
Das ist ein reiner Sir.
Das ist ein Sir. Aber sowas gibt's ja auch nicht, dass irgendwie der Steinmeier mal irgendwie den Lambert zum Ritter schlagen würde, oder?
Das geht bei uns leider nicht. Ich hoffe ja auf die Rückkehr der Monarchie in Deutschland.
Ja, wer sollte dann König werden? König Lambert.
Ich weiß es nicht, da bin ich mir nicht so sicher. Du kannst ja vielleicht so eine kleine Regentschaft über einen Teil von Neukölln übernehmen.
Lambert kommt ja tatsächlich auch von Landobert.
Ja.
Und das heißt Oberster im Land. Also es ist so eine Art König auch.
Landobert?
Ja.
Okay, ich wusste nur, dass der Herzog Herzog heißt, weil der immer vom Heer herzog.
Ach echt?
Ja.
Du bist ja wahrscheinlich recht oft gestorben, so eine Art Kanonenfutter dann.
Ja, oder? Sozusagen. Vielleicht im entscheidenden Moment ab links abgedreht, sich versteckt. So, haben wir noch irgendwas, um diesen Podcast auf eine heitere Note enden zu lassen?
Schau mal.
Wir hatten ja die große Catering-Folge.
Ja.
Und das ist auch jedes Mal so, seit wir über Catering gesprochen haben und ich einen Catering-Bereich betrete, gucke ich nochmal extra hin. Ist da der Entsafter?
Ja.
Neulich war ich in einem Backstage-Raum, da war schon so das zu entsaftende Zeug kleingeschnitten, also auch so Stangensellerie und so, also auch die gesunden Sachen. Dann war da aber nur so eine elektrische Orangenpresse.
Ah.
Und das ist ja wirklich unbefriedigend, so eine Orangenpresse.
Aber diese ganz großen, die, wo du die ganzen Orangen oben rein tust?
Ja, die war es so ja eben nicht, sondern es war einfach so zum Draufdrücken und dann drehte sich so die Pressscheibe automatisch. automatisch. Und da kommen ja wirklich im Promillebereich Mengen Orangensaft raus.
Und dieser ganze Sapsch,
ja, das ist nichts.
Der verstopft ja die Poren, die Saftporen.
Ja, quasi. Das ist nichts. Da halte ich nichts von. Also dann doch lieber der klassische Entsafter.
Ja,
und, stimmt. Aber das, ich gucke da jetzt immer extra hin, was es so gibt.
Also wahnsinnig schlechtes Catering in Kanada. Also im Hotel, Frühstück war Kaffee.
Ja.
Und
einfach Kaffee.
Das war Kaffee gekriegt und dann gab es irgendwie so einen komischen Frühstücksburger. Der so ganz klebrig und wabbelig war und den durftest du essen und dann hast du noch ein Paket dazu bekommen. Also es gab jetzt nicht Buffet oder so.
Ja.
Und im Paket ein ganz ekelhafter Apfel.
Mhm.
Und so komisches, schleimiges Zeugs. Und das war echt
wirklich. Quinoa.
Ja, nee, es war nicht gesund. Also, das war wirklich, konntest du nicht machen.
Heißt das überhaupt Quinoa? Nee. Chia. Diese schleimigen Samen, dass sich das durchgesetzt hat. So, ich wollte aber mit dir zum Thema Catering, wollte ich mal eine Sache klarstellen. Ich habe es auch schon ganz oben in meine Instagram-Bio reingeschrieben, damit es wirklich klar ist. Sagt dir der Begriff Upcatern was? Da haben wir nämlich noch gar nicht drüber gesprochen.
Upcatern, das ist ein Begriff, den ich einfach mal, irgendwann mal erfunden
nein!
habe.
Nein!
Ich bin
nein!
Der Fest.
Nein!
Du hast ihn gekapert.
Nein.
Das machst du ja oft so, mit richtig guten Ideen, die ich habe, die werden einfach von dir nein! so oft wiederholt.
Nein!
Dass du denkst, die färben auf dich ab und nein! dann hast du sie erfunden. Das ist so, wie wenn man möglichst oft Brahms sagt, wird man selber zu Brahms.
Nein! Jetzt so langsam wie immer meinen Schädel gegen die auf die Klaviertastatur zu hauen. Also ich habe das Wort Upcatern erfunden. Was meint Upcatern?
Wenn man im Backstage-Bereich ist und ihn verlassen soll, weil der Veranstalter langsam nervös wird und ins Bett will, dann geht es darum zu sichten, was es hier noch für Material gibt, das man auf jeden Fall mitnehmen muss.
Genau.
Hat man ja manchmal auf verschiedenste Dinge Lust. Vielleicht hast du noch ein kleines Hungerchen und es ist noch was im Kühlschrank.
Oder eine Limo.
Oder muss noch eine Limo für nach Hause, so eine Fußlimo.
Genau.
Ja. Oder ein Fußpilz.
Ein kleines Fußpilz.
Ja.
Genau. Und da hat man früher gesagt, noch was vom Catering mitnehmen.
Ja.
Jetzt ist Curfew, jetzt ist ja
Backstage-Curfew. Wollt ihr noch was vom Catering mitnehmen?
Ja, genau.
Wie umständlich ist das bitte ausgedrückt?
Genau.
Also habe ich mir aber einen richtig guten neuen Begriff ausgedacht.
Nein! Und dann habe ich irgendwann mir überlegt, wir nennen das Upcatern. Und seitdem sagen, zumindest im deutschsprachigen Raum, alle Bands zu was vom Catering mitnehmen.
Upcatern.
Richtig.
Ja. Ja, das ist ähnlich wie der Begriff onkelig, den wir ja auch geprägt haben.
Ja. Ja,
wird auch mittlerweile in verschiedensten anderen Zusammenhängen benutzt.
Ja.
Wir sollten eigentlich so einen kleinen Lambert-Klammerer-Jazz-Duden rausbringen. Ja.
Und es ist so, dass mir teilweise Leute nicht glauben, dass ich das Wort Upcatern erfunden habe.
Ja, genau. Nee, das könnte ich aber schon seit über 3 Jahren. Ja, ach.
Ja, so. Ja. Jetzt schreibt uns bitte, liebe Kollegen, wann habt ihr das Wort Upcatern zum ersten Mal gehört? Und Jahreszahl.
Ja, pass auf. Wir haben das mal recherchiert, mein lieber Freund Anton, liebe Grüße und ich.
Ja.
Es gibt den Begriff Upcatern schon vorher, aber er wurde in einem anderen Zusammenhang gebraucht.
Ja, und zwar? Ja, klar, wenn man eine Catering-Firma ist, und dann das Catering-Buffet wieder mitnimmt.
Genau.
Dann
wird abgecatert.
Genau.
Ja, aber in diesem Zusammenhang von wegen...
noch was aus dem Backstage-Catering mitnehmen.
Backstage mitnehmen.
Ja. Also, mein klitzekleines Ego, das mich jetzt hier dazu treibt, das hier nochmal in alle Welt rauszuposaunen, aber ich bin der Erfinder des Wortes Upcatern.
Mhm, wer es glaubt.
Überzeugt mich vom Gegenteil.
Ja. Ja, ich glaube, diese Debatte führen wir auch schon seit vielen Jahren.
Ja.
Aber ich weiß noch genau, wie... Ich weiß auch, wie es entstanden ist, dass du das glaubst. Ich weiß es noch genau. Und ich bin ja auch... Nee, du hast es nicht gesagt.
Doch, doch.
Ich bin ja auch der Chronist. Und ich kann mich eigentlich an alle Situationen immer erinnern.
Ja,
das weißt du auch.
Leider wirklich was
voraus. Das ist halt wirklich, du weißt doch, dass das stimmt. So.
Ja, ja.
Ich kann wirklich mich an alles erinnern.
Davon. Ich bin der Erfinder von Upcatern.
Es war in der Zeit, wo du wirklich alles Mögliche immer mit Up von weg, jedes Verb hast du immer mit Up vorweg irgendwie.
Absabbeln.
Genau, das hast du halt immer gemacht. So. Das
muss abdüsen.
2014 gewesen sein.
Abmiken.
Und
abdängeln.
Ich habe mich davon inspirieren lassen und dann den Begriff Catern erweitert durchs Upcatern.
Nein!
Also deswegen, du bist nicht unbeteiligt gewesen an der Entwicklung, an dieser
Ich habe das Wort Upcatern, ich bin der geistige Vater von Upcatern.
Nee.
Das gibt es ja in der Geschichte der Erfindung oft, glaube ich, dass Leute irgendwie die Glühbirne erfunden haben oder das Automobil oder sowas.
Ja, oder die Neoklassik, ich habe ja auch die Neoklassik. Neoklassik
oder den Zapfhahn und dann heißt es nachher, nee, das warst du gar nicht.
Ja.
Und so geht's mir mit dem Wort Upcatern. Das ist mein kulturelles Erbe für die deutsche Musikindustrie.
Hauptsache, die Behauptung steht. Das ist ja immer wichtig. Und du hast es jetzt in dein Instagram-Profil reingeschrieben. Deswegen glaubst du, es ist in Stein gemeißelt.
Ja.
Ja. Aber
es ist leider so.
Das war doch ganz nett.
Mhm.
Ich würde sagen, haben wir wieder gut durchgesabbelt.
Leute, hast du noch einen guten Gag?
Ein Jazz-Gag?
Ja.
Nee, hast du noch einen?
Nee, leider nicht.
Okay.
Schon wieder Rohrkrepierer. Also, das ist Zeit für uns abzuschalten. Euch wünschen wir einen ganz schönen Tag.
Genau, alles Gute, kommt gut nach Hause, wo immer ihr seid. Ja. Ne? Ihr seid wahrscheinlich, ach nee, ihr müsst jetzt wahrscheinlich erst zur Arbeit. Die meisten Leute sind ja am Pendeln.
Ja, Pendler, viele Pendler. Ja. Oder am Pumpen.
Tatsächlich, man schaltet morgens um Dienstag ein, guckt mal, was machen die Stats.
Ja.
Und die Leute, morgens um 6 sind die meisten.
Ja, ja, da ist schon ordentlich was weggehört.
Während wir noch friedlich schlummern.
Ja.
Ja, also weiter hören so.
Die fleißigen Podcast-Mäuschen schon mit gespitzten Ohren die neue Folge Lammrad-Jazz.
Ja.
Ja, klasse.
Genau, das war doch super. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Dann erzählst du mal. Ich glaube, dann bin ich in Hamburg dann, ne?
Oh, Jet Set.
Ja, ja. Ich glaube, ich muss mal vorbeikommen nach Hamburg wieder. Oh, oh, oh. Wir wollten ja auch in einen Club rein.
In den Hamburger Club. In den Rotary Club.
In den Lions Club.
Lions Club.
Ja. Ein schönes Gebäude da an der Außenalster.
Da ja, ich immer mal rein. Da habe ich mal gespielt mit einer Jazzkapelle.
Ach, echt?
Ja.
Oh, wie
das war? Ist viele Jahre her, so zur Mucke, zur Jazzmucke. Und da war die Begrüßung, schönen guten Abend, liebe Damen, liebe Lions. Ja, so war das.
Ja, da war bestimmt gute Laune.
Da war gute Laune, da wurde abgekatert. Ich würde sagen, wir wünschen euch eine schöne Woche.
Jo. Und dann bis zum nächsten Mal in Hamburg. Ach, wir wollten in irgendeinen Laden da reingehen. Hast du irgendwas gesagt? Da gibt es irgendwas richtig Geiles Neues.
Ja, ja, aber das wird noch nicht verraten.
Wird noch nicht verraten.
Das verraten wir euch nächste Woche.
Ja. Alles klar, machen wir. Und bis dann.
Bis dann.
Ciao. Tschüss.